Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, es soll, wie gesagt, heute in dem Gottesdienst, haben Sie es schon gemerkt, und auch in der Predigt um die Taufe gehen. Und bei dem Thema der Taufe mache ich unter anderem folgende Beobachtung. Können Sie ja mal nachsinnen, ob Sie dem folgen können. Für diejenigen, die sich viel mit dem Glauben beschäftigen und auch von Herzen glauben wollen, stelle ich fest, hat die Taufe kaum eine innere Bedeutung. Und das, obwohl im Neuen Testament die Taufe eine ganz herausragende Rolle spielt. Und für Menschen, von denen wir eher sagen, die sind so am Rand der Gemeinde, da ist die Taufe oft wichtig, und das kommt unter anderem dadurch zum Ausdruck, dass Eltern unbedingt ihre Kinder taufen lassen wollen, obwohl sie sonst wenig mit der Kirche zu tun haben. Und mag sein, dass da manchmal so ein eher magisches Verständnis hintersteckt. Also die Kinder werden getauft und dann denkt man, die sind irgendwie unter so einem Schutz oder was auch immer. Keiner weiß so richtig was. Aber immerhin ahnen sie etwas davon, dass in der Taufe wirklich etwas passiert. Und ich möchte fragen zu Beginn, und ihr könnt ja mal, während ich die Fragen stelle, gucken, wie ihr sie beantwortet. Braucht es überhaupt eine Taufe, um Christ zu werden, um Kind Gottes zu sein? Warum hat Jesus sie eingesetzt? Ist ja von ihm, ist ja nicht eine Erfindung der Kirche. Warum kommt es auch in unserem Predigttext zur Taufe? Hätte nicht der Glaube des Finanzbeamten gereicht? Und schauen wir einmal auf diesem Hintergrund dieser Fragen auf die Begegnung von dem Kämmerer mit Philippus. Der Kämmerer oder Finanzbeamte, wir haben, glaube ich, in Halfa nennt man das auch noch Kämmerer, der Kämmerer war ein hochgestellter Hofbeamter der Königin Kandake, und irgendetwas muss ihn bewegt haben, vermutlich eine Sehnsucht nach einer Klarheit über Gott, eine 3000 Kilometer lange Reise anzustellen. Und das damals, nach Jerusalem. Wir erfahren nichts über das Vorwissen des Finanzbeamten. Vermutlich wusste er aber schon vorher, dass er als Heide gar nicht bis in das Zentrum der Anbetung vordurfte, sondern im Vorhof der Heiden, wie es ja auch heißt, stehen bleiben musste. Wir wissen nicht, ob er dort zufrieden war oder enttäuscht. Und er hat sich aber, er konnte es scheinbar auch finanziell, eine Buchrolle des Propheten Jesaja gekauft, und so hatte er etwas zum Weiterstudieren auf der Heimfahrt, und er las entweder selber laut, wie es damals war, Sitte war, oder jemand anders las ihm vor, ein Bediensteter. Und jetzt kommt Philippus ins Spiel, und es ist interessant, dass bei ganz vielen, die zum Glauben finden, von damals bis heute in der Regel immer zwei Dinge zusammenkommen. Irgendwie eine innere Sehnsucht, eine Fragestellung, ich will da irgendwie Klarheit haben, das ist was innerlich passiert. Und dann kommt jemand von außen zu Hilfe, ein anderer Christ, und Gott fügt diese innere Gnade mit dem Äußeren immer zusammen. Und wir brauchen das auch. Also ich wäre nie zum Glauben gekommen, hätte ich keine Leute. Oder vertieft zum Glauben gekommen, hätte ich keine Leute gehabt, die es mir erklären. Innen und außen gehört immer zusammen. Deswegen sind wir auch Gemeinde. Ganz äußerlich hören Sie jetzt was und innerlich haben Sie auch was. Und so begegnen sich die beiden, der eine Fragende und der von Gott Geschickte. Ich zitiere nochmal aus der Bibel. Der Abschnitt der Schrift, den er las, lautete: Wie ein Schaf wurde er zum Schlachten geführt, und wie ein Lamm, das verstummt, wenn man es schert, so tat er seinen Mund nicht auf. In der Erniedrigung wurde seine Verurteilung aufgehoben. Der Kämmerer wandte sich an Philippus und sagte: Ich bitte dich, von wem redet da der Prophet, von sich selbst oder von einem anderen? Dann heißt es, da tat Philippus seinen Mund auf, und ausgehend von diesem Schriftwort verkündigte er ihm das Evangelium von Jesus. Ja, darum geht's. Das ist das Entscheidende in Kirche und Glaube. Wir wissen nicht, was Philippus im Einzelnen erklärt, aber deutlich wird gesagt, er verkündigte Jesus. Er erzählte gewiss von Jesu Leben auf der Erde, von allem, von seiner Erlösungstat am Kreuz und seiner Auferstehung, denn davon redete ja das Schriftwort, das der Beamte las. Jesus ist ja das verstummte Lamm, er opferte sich für die Schuld der Welt und eröffnete einen neuen Zugang zu Gott. Etwas Neues geschieht. Der Sohn Gottes tritt in die Welt, opfert sich. Und das muss den Finanzbeamten angesprochen haben. Wir müssen nämlich wissen, der Kämmerer war von dem tiefsten Zugang zu Gott ausgeschlossen, nicht nur weil er Heide war, sondern auch, was noch viel schlimmer im Judentum ist, er war Eunuch. Das war eine in vielen Ländern der Antike verbreitete Sitte. Eunuchen, bei denen die Hoden entfernt wurden, wurden in Vertrauensstellungen berufen. Einem Eunuchen war es deshalb möglich, zu hohen Ehren und großem Ansehen zu gelangen, da er beispielsweise für einen Herrscher nicht als biologischer Rivale in Betracht kam. Manche nahmen das sogar in Kauf. Es wird nicht berichtet, ob die Kastration vor, während der Pubertät oder nach der Pubertät kam. Alles kam vor. Manche nahmen das sogar in Kauf, um in diese Stellung zu kommen. Diese Verschneidung, so wird sie im Judentum genannt, war im Judentum strengstens verboten. Dahinter steckt, dass das, was von Gott geschaffen ist, nicht angetastet werden darf. Keinesfalls konnte ein Eunuch in die jüdische Gemeinde aufgenommen werden. Keinesfalls. Und nun hörte dieser vom jüdischen Glauben Ausgeschlossene, Jesus macht selbst für ihn den Weg frei zu Gott. Das, was der Prophet Jesaja verheißt, es gibt eine bemerkenswerte Stelle beim Propheten Jesaja, wenn der Messias kommt, ist nun Wirklichkeit. Wörtlich heißt es beim Propheten Jesaja, und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Ja, aus dem kann ja nichts mehr rauskommen, ne? Ist unfruchtbar. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Also Söhne und Töchter auch, aber sogar besser. Da steht man sogar, ein Denkmal heißt, guckt auf den, auch dem bin ich gnädig. Eine neue Welt tut sich für den Kämmerer auf. Wenn er in den neuen Bund, den Jesus gestiftet hat, eintritt, ist er ein Sohn, ein Kind des himmlischen Vaters. Aber nun bleibt es nicht dabei, dass der Kämmerer das hört und glaubt. Philippus, und daran merken wir, wie wichtig die Taufe war, muss ihm auch von der Taufe erzählt haben. Im Neuen Testament ist völlig klar, auch wenn es für uns vielleicht ungewohnt ist, es zu hören, dass die Taufe die Verbindung zum neuen Gottesvolk herstellt. Und das ist aus jüdischer Sicht eine Revolution. Nicht mehr die natürliche Geburt ist das Eingangstor zum Volk Gottes, nicht mehr, um es mal in diesem Bild aufzugreifen, nicht mehr das Fruchtwasser einer jüdischen Mutter, sondern das Wasser der Taufe wird den Menschen die Zugehörigkeit und die Kindschaft schenken. Das ist der Hintergrund. Durch die Taufe, wörtlich heißt es ja, wenn wir taufen, wir werden hineingetauft, also wir werden herausgenommen aus unseren nur weltlichen Beziehungen, hineingetauft in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt haben wir einen neuen Nachnamen, Christ. Und du, hochverehrter Ämmerer, bekommst Anteil an dem Bund, den Jesus gestiftet hast. Wirst du einer der vielen Söhne des himmlischen Vaters, von denen in dem Schriftwort die Rede ist, und bekommst sogar ein Denkmal, dass sogar ein Halfer von dir gepredigt wird. Denk mal an den Kämmerer, was alles möglich ist. Paulus drückt es im Römerbrief so aus: Wisst ihr nicht? Also, es ist zwar schon geschehen, aber er muss manchmal in Erinnerung rufen, dass wir es auch begreifen. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, das sind die allermeisten hier unter uns, die sind in seinen Tod getauft. Alle Sünde stirbt, alle Verschneidung, alles, was ihr falsch gemacht habt, stirbt. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Indem du im Wasser untergetaucht wirst, das ist das Symbol, es ist nicht so entscheidend, ob man untergetaucht wird oder nur besprengt, wird das alte Leben in den Tod gegeben und du tauchst auf zu einem neuen Leben, wie Jesus auferstanden ist. Dir wird, sagt Paulus, Anteil gegeben durch die Taufe am Leben Jesu. Glaubst du das, verehrter Kämmerer? Und willst du das? Und in einem Text, der jetzt da nicht drin war, weil es eine spätere Handschrift, heißt es: Ja. Was spricht noch dagegen, dass ich getauft werde? Nichts. Und dann kommt es zur Taufe. Wir merken, durch die Taufe entsteht diese Begründung, diese Verbindung. Um es ein bisschen besser zu verstehen, ist vielleicht hilfreich, dass wir die Bedeutung der Taufhandlung vergleichen können mit der Eheschließung. Wodurch werden ein Mann und eine Frau ein Ehepaar? Dadurch, dass sie sich lieben und vertrauen? Das schadet gewiss nicht. Ist besser, wenn man hier vorne steht, wenn man sich liebt und vertraut. Aber durch Liebe und Vertrauen werden sie kein Ehepaar. Sie werden es durch ihr Ja und durch die Bezeugung in der Welt bei dem Standesbeamten und in der Kirche in dem Zusammenspiel von ihrem Ja, das laut ausgesprochen wird: Willst du? Ja. Und dann in den alten Liturgien, ich halte das immer noch so, spricht der Pfarrer sie zusammen in den Stand der heiligen Ehe. Und dann sind sie Mann und Frau. In diesem Augenblick. Seit wann bin ich verheiratet? Nicht, als ich mich in meine damalige Freundin und jetzige Frau verliebte, sondern am 23.09., ist richtig, ne? 23.09.1983, echt schon lange her, als wir an einem Tag bewusst standesamtlich und kirchlich heirateten. Von da an war ich Mann, ihr Mann und sie meine Frau. Und damit habe ich eine große Verantwortung auf mich genommen. Ja, ich war hin und wieder ein guter Ehemann, aber auch oft genug ein schlechter, ein knurriger, ein nicht liebevoller Ehemann. Ich musste und muss und werde mich noch oft entschuldigen müssen und immer wieder umkehren zu der ersten Liebe. Aber meine Taten, auch die schlechten, konnten das nicht rückgängig machen, was ich war und was ich bin, ihr Mann. Damit muss sie leben und ich darf es. Und so ist es auch bei der Taufe. Was geschehen ist, ist geschehen. Ja, es ist leider so, dass viele getaufte Kinder Gottes leben, als gäbe es keinen Gott. Sie verhalten sich wie ein Ehemann, der nach dem Tag der Trauung nicht mehr mit seiner Frau spricht. Das ist schrecklich. Deswegen sagt Jesus selber als eine wirkliche Warnung und Mahnung: Wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Beides, Glaube und Taufe. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden, in der alten Sprache, verloren gehen. Wiederum, wenn man Menschen fragt, ob sie Christen sind, sagen sie oft, und gerade die es wollen und in der Gemeinde singen: Ich sehe doch so viele Fehler bei mir, und sie sagen: Ich bemühe mich, Christ zu sein, aber ich kann nicht sagen, ob ich es bin. Ja, geh mit deinem leichtfertigen Umgang und mit allen Bosheiten, zu denen du fähig bist und fähig warst, nicht leichtfertig um. Bekenne deine Schuld, kehre um und fang an zu beten. Ja, aber du darfst beten und gewiss sein, du bist Gottes geliebtes Kind. Denn er liebt alle seine Kinder. Ein bisschen im Unterschied zu uns. Die Guten und die Schlechten. Und deswegen darfst du beten, wenn du dich fragst, du darfst beten, Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Jeden Morgen. Frag dich das nicht. Sage, ich danke, dass ich dein Kind bin. An diesem Morgen auch. Ich bin auf deinen Namen getauft, Vater, ich komme neu zu dir. Luther, dieser gewaltige Kerl, der durch seine Wucht eine ganze Welt aus den Angeln hob und Gottes Gnade neu ans Licht brachte, war selbst immer wieder angefochten, ob sein Glaube und seine Taten reichen, ob er das, was er getan hat, auch richtig sei. Und das hat ihn in tiefste innere Zweifel immer wieder und Anfechtung geführt. Und wenn er in diese innere Zweifel kam, schrieb er Zeit seines Lebens, gerade in schwierigen Situationen, manchmal fast trotzig auf einen Zettel, gelegentlich sogar mit Kreide auf den Tisch. Ihr wisst es, ich bin getauft. Baptisatus sum, schrieb er. Er war gebildet und schrieb Latein. Ich bin getauft. Und worin bestand für ihn der Trost? Er stellte sich sozusagen auf das, was Gott getan hatte. Ich bin getauft. Er hat mich erlöst, ich bin getauft auf seinen Namen, hineingetauft. Und das ist das Fundament meiner Gottesbeziehung. Was Gott in Christus getan hat, in Christ alone, in Christus allein ist mein ganzer Halt. Und worauf ich getauft bin, passiv, das ist mein Fundament. Verwechsle nie das Ja zum Fundament mit dem Fundament. Das gilt übrigens völlig unterschiedslos, das wäre ein eigenes Thema für Erwachsenen- und Kindertaufe. Ich habe Demente begleitet, als sie in den Sterbeprozess kamen oder auch wenn sie manchmal noch lange leben. Die wussten nichts mehr von sich und geschweige denn von Gott. Glauben die nicht mehr, nur weil sie es nicht mehr wissen? Kommen die jetzt alle in die Hölle, weil sie nicht mehr sagen können, Jesus ist mein Herr? Und dann kann man beten, es ist dein Kind. Bewahre sie auch durch diese Zeit hindurch. Ich weiß, dass besonders Menschen, auch in unserer Mitte, ich bin sicher, die es sehr ernst nehmen mit dem Glauben, Sorge haben, dass die von mir so dargelegte Bedeutung der Taufe dazu führt, dass Menschen leichtfertig werden. Und dass man dann sagt, ihr müsst doch gar nicht mehr missionieren oder zum Glauben rufen. Manche haben Angst wegen der gerade beschriebenen Bedeutung der Taufe, weil sie meinen, dass dadurch ein Automatismus vollzogen wird. Taufe sozusagen als Stempel auf den Hintern oder ins Herz, der mir den Zugang zum Himmel gewährt, egal was ich glaube. Mitnichten ist das so, sage ich mit keinem Wort. Wer nicht glaubt, wird verloren gehen, ein verlorenes Kind Gottes. Aber bedenken wir bitte, allein Gott hat das Recht, über seine getauften Kinder zu richten und nicht ich und auch nicht du. Ein Christ kann sich schlecht benehmen, kann sogar seinen Gott verleugnen und verspotten, Irrlehren vertreiben, ihn verhöhnen. Aber die einmal in der Taufe verliehene Gnade kann allein von Gott widerrufen werden. Allein. Und es entzieht sich meiner Kenntnis. Das ist gut so. Denn ich habe weder die Aufgabe, Menschen in Gedanken und Worten sozusagen als verlorene Kinder anzusehen und sie als Teil der Hölle schon zu sehen, und ich habe auch nicht die Aufgabe, sie in den Himmel zu heben. Ich habe wie Philippus die Aufgabe, alle, den Verirrten, den Verwirrten, den angefochtenen und Gott vertrauenden Kindern Jesus zu verkündigen. Dass sie da bleiben. Und wenn sie weggegangen sind, dass ich sie zurückrufe. Auf deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste stehen. Und sie können jederzeit zurückkommen, wie der verlorene Sohn. Der war auch bei den Schweinen der Sohn. Er war ein Verlorener. Aber die Kindschaft wird nicht aufgehoben. Deswegen möchte ich zum Schluss noch fragen, was ist wichtiger, die Taufe oder der Glaube? Und die Antwort auf diese Frage lautet ja. Und jetzt kommen die Delfine ins Spiel, die ihr sehen könnt. Der Delfin ist ein Säugetier, das wissen wir. Er braucht Luft zum Atmen. Und er ist ein Fisch. Er braucht das Wasser zum Überleben. Was ist für einen Delfin wichtiger? Das Wasser, in dem er schwimmt, oder die Luft, die er als Säugetier durch seine Lungen einatmen muss und deswegen durch die Luft springt? Blöde Frage, sagt jeder. Er braucht beides. Genau. Wir brauchen beides. Die Luft des Glaubens, um im Wasser der Taufe lebendig zu bleiben. Die Luft des Glaubens im Gebet und im Gottesdienst. Ich bezweifle, dass man ohne Gebet und Gottesdienst ein lebendiges Kind Gottes bleiben kann auf Dauer. Hier ist die Himmelsluft, hier ist der Sauerstoff des Glaubens und in jedem Gebet. Taufe und Glaube gehören zusammen, um es in einigen Merksätzen zu sagen. Durch die Taufe werde ich Kind Gottes, durch den Glauben bleibe ich Kind Gottes. Durch die Taufe empfange ich den Heiligen Geist, durch den Glauben lebe ich im Heiligen Geist. Wenn ich in Gleichgültigkeit oder Rebellion weggehe, muss ich umkehren. Und wenn ich in innerer Not bin, wer ich denn in Gottes Augen bin und ob mein Glaube hält, darf ich in die Taufe hineinkriechen und sagen, ich bin getauft, ein schwacher Mensch, Herr, erbarme dich. Vor dem Tod darf ich beten, himmlischer Vater, dein Kind bin ich, halte mich, wenn ich mich selber nicht mehr halten kann. Und nach dem Tod eines Menschen dürfen wir für ihn beten. Vollende, o Herr, durch deine Gnade, was du in der Taufe bei diesen Menschen in der Zeit begonnen hast, nun in der Ewigkeit. Es ist deine Sache. Taufe und Glaube. Beides großartige Geschenke Gottes. Wir dürfen in ihnen leben und aus ihnen. Ich möchte beten und lade schon ein, die Band nach vorne, die sind schon zum Teil da, den Rest der Band nach vorne zu kommen. Wir wollen gleich ein Lied singen, auch als Antwort, dass wir bei Gott bleiben wollen. Anderes Lied und möchte beten. Und du kannst im Herzen mitbeten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich durch die Taufe dein Kind bin. Herr Jesus Christus, ich danke dir für das Geschenk der Taufe. Durch sie bin ich mit dir verbunden und alles, was du erworben hast, ist mein. Vergib mir, dass ich so oft lebe, als gäbe es dich nicht. O Heiliger Geist, du größtes Geschenk des Vaters und des Sohnes, erfülle mich mit neuer Hingabe an den ewigen Gott, sodass ich zum Segen werde. Immer mehr lass mich bei dir sein. Amen. Immer mehr, so heißt auch das Lied.